Ja, heute haben wir ein interessantes Thema. Heilige Rebellen. Holy Rebels. Was das wohl ist, was da wohl hintersteckt, ne? Und beginnen möchte ich eigentlich uns nochmal daran zu erinnern. Es gibt ja immer diese Leute, die alles besser wissen. Kennt ihr die? Die sehen manchmal so aus. Die wissen wirklich alles besser. Da sagst du zum Beispiel, oh, ich habe mir gestern ein neues Fahrrad gekauft. Richtig cool, mit 10 Gängen und so. Und dann sagt er hier, ach wie süß, meins hat 21 Gänge und einen eingebauten Kaffeehalter. Und ich kann sogar rückwärts fahren mit Sprachsteuerung. Und dann sagst du, ja, okay, naja. Ich habe gestern aber auch lecker gekocht, selbstgemachte Lasagne. Und dann sagt er, lecker, aber ich habe gestern ein 3-Gänge-Menüabend gemacht, alles selbst gejagt, selbst geerntet, sogar den Käse selber gemolken von meiner Ziege Gisela. Und dann sagst du, wow, ich habe übrigens auch neulich einen Marathon geschafft. 42 Kilometer bin ich gelaufen. Und dann sagt er ihr, ach schön, ich bin vorgestern aus Versehen 100 Kilometer gejoggt. Ich dachte, ich hätte mein Handy verloren, hab's aber in meinen Socken gefunden. Und dann sagst du, naja, also letztens habe ich ein Lied auf der Gitarre gelernt. Smoking on the Water. Und dann sagt er, ach ja, wie süß, ja. Ich habe letztens eine eigene Symphonie komponiert und die Philharmonie in Berlin will sie aufführen, aber ich habe abgelehnt, ich habe ja keine Zeit. Und dann sagst du, weißt du was, ich habe gestern wirklich ein Einhorn gesehen, sagst du ihm dann. Und er, wirklich? Ich habe eins adoptiert, es wohnt jetzt in meinem Garten und bringt mir morgens Kaffee. Und solche Leute sind auch echt nervig, ne? Wenn man so Leute kennt, du erzählst was und sie wissen es immer besser und haben immer schöner, weiter, höher und besser. Echt nervig, solche Leute. Aber ich habe so manchmal die Angst, dass wir Christen auch so rüberkommen, wenn wir mit Menschen reden, ja? Die erzählen uns was und wir sagen, ja, aber, und dann kommt irgendwas Christliches und wir hauen denen irgendwas um die Ohren. Aber wir sollen ja keine Besserwisser sein. Das sind wir nicht zu aufgefordert. Jesus fordert uns nicht auf, Besserwisser zu sein, sondern er fordert uns auf, heilige Rebellen zu sein. Heilige Rebellen. Ja, wie kann man das dann verstehen? Ja, vielleicht hilft uns dieser Mann so ein bisschen. Den Mann, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen, ist Martin Luther. Und er als Reformator im 16. Jahrhundert, da kam die Bezeichnung Protestanten auf, ne? Und damals protestierten reformatorische Christen gegen bestimmte Praktiken und Lehren in der katholischen Kirche. Und der Begriff Protestant stammt vom lateinischen Wort protestari und was so viel bedeutet wie öffentlich erklären oder halt aber auch protestieren, ne? Und die Reformatoren wie Martin Luther oder Johannes Calvin, die forderten Reformen und Veränderungen in der Kirche und sie lehnten ganz bestimmte Praktiken ab, die sie als unbiblisch ansahen. Und daher wurde der Begriff Protestanten verwendet, um die Anhänger dieser reformatorischen Bewegung zu beschreiben. Und jetzt die evangelischen Christen, die gehören zu der reformatorischen Tradition und daher werden sie oft Protestanten bezeichnet, besonders im englischen Raum. Wenn du im englischen Sprachraum unterwegs bist, dann bist du ein Protestant, ein Protestant. Und Gottes Wort liefert uns aber auch noch Gründe, warum wir Protestanten sind, warum wir heilige Rebellen sein sollten. Und wir lesen da im 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 5. Da heißt es dann, trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen, denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Paulus fordert uns hier auf, radikal zu leben. Christen sind nicht grundsätzlich gegen alles. Wir protestieren nicht um des Protestes willen. Und zuallererstens sind wir aufgefordert zu Liebe. Jesus sagt ja, das ist das höchste Gebot, ne? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzem Verstand und all deiner Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Also wir sind zur Liebe aufgerufen und zum Bejahen des Lebens. Das ist das, wozu wir aufgerufen sind. Das ist das, wo wir protestieren sollten, ne? Und der Petrusbrief jetzt, wo Petrus das so schreibt, ich habe eine leichte Paulus-Petrus-Schwäche. Ihr müsst mich immer daran erinnern, dass Petrus hier der Schreiber ist und nicht Paulus. Paulus hat so viel geschrieben, deswegen rutsche ich manchmal in den Paulus rein, aber es ist ja Petrus. Und er hat diesen Brief geschrieben in der Zeit, als Rom durch Kaiser Nero in Brand gesteckt wurde, so 64, 65 nach Christus. Und es hat eine Christenverfolgung begonnen. Und sie wurde immer schlimmer. Und als Nero nämlich das Gerücht verbreitet, die Christen sind verantwortlich für das Feuer. Und jetzt schreibt Paulus diesen Brief, Petrus. Deswegen schreibt Petrus diesen Brief an die Christen im ganzen Römischen Reich. Er will ihnen zeigen, wie sie inmitten von Feindseligkeit den Sieg erringen können, ohne die Hoffnung zu verlieren. Und sie sollen nicht verbittert werden, sondern dem Herrn vertrauen und auf seine Wiederkunft warten. Und er ist sich sicher, dass sie ein gutes Zeugnis für Gott sein können. Und wenn sie gehorsam inmitten einer feindseligen Gesellschaft leben, dass sie ein gutes Zeugnis sein können. Und so ruft er jetzt die Christen auf, ein radikales Leben zu führen. Er sagt hier in unserem Bibelvers, trennt euch deshalb von aller Bosheit und von jeder Form von Betrug, entscheidet euch gegen die Eifersucht und üble Nachrede. Und das schreibt er an die Christen. Also wir könnten das ja verstehen, wenn er das an die Nichtchristen schreibt. Na, Bosheit, Betrug, Heuchelei, Eifersucht, üble Nachrede. Das sind doch die Christen da draußen. Das passiert doch in der Gemeinde nicht, oder? Nein, Petrus schreibt das an die Christen in den Gemeinden im ganzen Römischen Reich. Was ging da damals los? Und die Begründung, warum er das tut, die erfahren wir eigentlich in den Versen davor, im Kapitel 1. Da heißt es, aber das Wort des Herrn hat ewigen Bestand. Und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Damit endet das erste Kapitel. Und dann geht es mit unserem Predigttext weiter. Also das Wort Gottes hat ewig Bestand. Das Wort Gottes ist der Grund, warum wir alles andere ablegen können. Und die Botschaft, die Petrus verkündigt hat, ist der Grund, warum wir uns trennen können. Deshalb heißt es nämlich, trennt euch deshalb von aller Bosheit. Er ruft in dem Kapitel davor auf, ein Leben in Heiligkeit zu führen. Und Gottes Wort wird für uns als Christen zur Norm. Nicht das, was die Gesellschaft sagt, nicht das, was ich persönlich gut finde, sondern er sagt, das Wort Gottes ist die Norm für unser Leben. Und deshalb können wir uns trennen von all diesen anderen Dingen. Und dann sagt er ja, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen. Also wir starten unseren Glauben ja als Babys, die Milch trinken. Und Babys, die schreien, wenn sie Hunger haben, ne? Und naja, nicht nur, wenn sie Hunger haben, auch wenn mal die Windel voll ist oder sowas, ne? Und Petrus vergleicht uns mit Babys, die auch nach dieser Milch schreien sollen. Und wir haben doch auch alle Hunger. Im übertragenen Sinne. Wir haben Hunger nach Liebe, wir haben Hunger nach Annahme, nach Vergebung, nach Heilung. Diese Liste lässt sich ja beliebig weitergeben. Und Gott begegnet unseren Bedürfnissen, unseren Hunger, den wir haben, durch sein gutes Wort. Und da in seinem Wort wird unser Hunger gestillt. Mit seinem Wort können wir wachsen. So sagt er das ja hier im 2. Petrus, dass wir die Milch, dieses Wort Gottes, die reine Milch brauchen, um im Glauben wachsen zu können. Was passiert denn, wenn Babys keine Milch bekommen? Sie verhungern. Sie verhungern. Ich habe jetzt erst gelernt, dass man Babys in den ersten 6 Monaten kein Wasser zu trinken geben darf. Wusste ich gar nicht. Die dürfen kein Wasser, die dürfen nur diese Milch trinken und nachher noch so Babynahrung. Aber kein normales Wasser, weil es kann zu einer Wasservergiftung können, denn ihre Nieren sind noch nicht vollständig entwickelt. Die entwickeln sich erst mit der Zeit. Die dürfen also kein Wasser trinken, sondern brauchen diese Milch. Die Milch, sonst stirbt es. Und deswegen brauchen wir auch, um im Glauben zu wachsen, diese reine Milch, das Wort Gottes, sagt Petrus. Und wie sieht es bei uns aus? Was müssen wir ändern, damit wir genügend Nahrung durch das Wort Gottes bekommen, dass ich wachsen kann im Glauben? Und im Griechischen, im Grundtext steht es, Kinder sehen sich nach unverfälschter Milch, sie schreien danach. Und wenn uns die Sehnsucht fehlt, wenn wir gar nicht so, Bibel lesen, ich habe gar nicht so eine Sehnsucht danach, da darf ich Gott drum bitten, schenk mir wieder diesen Wunsch, schenk mir wieder diese Lust, dein Wort neu zu entdecken für mich ganz persönlich, dass ich im Glauben wachsen kann, dass meine Bedürfnisse gestillt werden, dass ich durch diese Milch satt werde. Denn wir versuchen ja häufig, unsere Bedürfnisse durch irgendwas anderes vollzustopfen. Entweder meine Großmutter hat immer diese Groschenromane gelesen mit dieser großen Schrift, diese Liebesromane. Das hat ein Bedürfnis bei ihr gedeckt. Oder wir gucken ganz viel Fernsehen oder die jüngere Generation irgendwas bei Netflix oder man ist die ganze Zeit auf Instagram unterwegs oder irgendwelche extremen Hobbys, damit man Adrenalin bekommt, irgendetwas, damit meine Sehnsucht in meinem Herzen gestillt wird. Dabei sagt Gott, hier habt ihr reine Milch, hier habt ihr das, was euren Hunger stillen kann. Und nur der kann sich radikal von all diesen Machenschaften der Welt trennen, wie Petrus das sagt. Und er sagte das hier, wer die Freundlichkeit Gottes erfahren habt. Da heißt es nämlich, denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Und die Freundlichkeit Gottes bringt uns dazu, radikal anders zu leben als die Menschen um uns herum. Und wie sieht es bei dir, wie sieht es bei mir aus? Kennen wir noch die Freundlichkeit Gottes? Steht sie uns noch vor Augen? Haben wir sie geschmeckt? Haben wir sie erlebt? Oder muss ich mich ganz neu dafür öffnen? Wie sieht diese Freundlichkeit Gottes überhaupt aus? Also, der kommt mir ja nicht so entgegen und lächelt mich an oder streichelt mir mal über den Kopf oder sowas. Wie sieht die Freundlichkeit Gottes überhaupt? Der vertätschelt uns ja nicht, wie wir es mit Babys machen, ne? Und für Petrus ist es ganz klar, die Freundlichkeit Gottes wird in Jesus sichtbar. Und deswegen ruft er uns dann im nächsten Vers auf, kommt zu Christus, kommt zu Christus. Und er schreibt das nämlich, er schreibt es ja nicht an Nichtchristen, er schreibt es an die Christen und fordert sie auf, kommt zu Christus. Es sieht so aus, dass wir oft unser Ding durchziehen und dass wir Jesus links liegen lassen. Aber Jesus ist der Eckstein, sagt er denn hier in unserem Text. Ein lebendiger Eckstein im Tempel Gottes. Wisst ihr, was ein Eckstein damals war? Das war, da hat man angefangen, das Haus zu bauen. Denn so ein Eckstein, der war irgendwo hier in der Ecke. Und der Eckstein gibt die Richtung voraus, wie das Haus gebaut werden muss. Der Eckstein war der erste grundlegende Stein, an dem sich der ganze Bau ausgerichtet hat, an dem man sich orientiert hat. Wir brauchen einen Eckstein, wir brauchen ein gutes Fundament, auf dem wir stehen können, auf dem wir bauen können, auf dem ihr auch eure Gemeinde bauen könnt, auf dem wir in Solingen unsere Gemeinde bauen können. Ich habe ja früher in Korntal gearbeitet, bei Stuttgart. Und die haben ihren Versammlungssaal, das Gebetshaus heißt das, haben die gebaut. Und Korntal hat eine Besonderheit. Der ganze Ort hat keinen festen Untergrund, sondern Gipskäuper nennt man das. Der Untergrund ist Gips. Und wenn es doll regnet, dann, was passiert mit Gips? Der löst sich und wird weggetragen. Und ganz Korntal war löchrig wie ein Schweizer Käse. Und ohne zu wissen, haben die Leute, als die 1835 das Gebäude da gebaut haben, haben das auf Felsen gebaut. Drumherum ist es löchrig wie ein Schweizer Käse. Aber hier den Versammlungssaal haben die auf festen Grund gebaut. Und gegenüber waren alte Gebäude, die waren unter Denkmalschutz eigentlich. Und die waren so abgesackt, du musstest so da reingehen. So schief waren die. Da konnte man gar nicht mehr drin wohnen. Und obwohl die denkmalgeschützt waren, hat man die dann abgerissen. Weil es ging gar nicht mehr. Und man hat dann dort ein neues Gemeindehaus gebaut. Und das wurde auf 100 Stelzen gestellt, das ganze Gebäude. Man musste ganz tief runtergehen, um auf festen Grund zu stoßen. Und man hat das neue Gebäude dann auf Felsen gebaut. Und wir müssen also unser Leben an diesem Eckstein ausrichten, auf diesem Fundament von Jesus, auf dem Fundament der Bibel aufbauen. In Gottes Augen ist dieser Eckstein kostbar. Viele Menschen haben damals diesen Eckstein abgelehnt, die Juden. Viele Menschen heute lehnen Jesus auch ab. Aber Petrus ruft uns auf, dass wir uns einbauen lassen in das Haus Gottes als lebendige Steine. Als lebendige Steine, sagt. Also was Paradoxeres gibt es ja wohl nicht. Ein lebendiger Stein. Also ich habe noch niemals so einen lebendigen, ich habe schon mal Moos gesehen auf dem Stein, ja, das lebendig war. Aber ein Stein, der lebendig ist, sowas gibt es doch gar nicht. Und da zeigt uns Petrus sowas Paradoxes auf, aber es geht darum, dass wir keine Karteileiche in der Gemeinde sein sollen, dass wir nicht nur einfach mit in der Mitgliederliste stehen sollen in der Gemeinde, sondern wir sind alle aufgefordert, das Haus Gottes mit aufzubauen, es mit einzubringen. Und so ein Stein, wenn da einer fehlt, was passiert denn da? Da ist ein Loch, die ganze Wand wird unstabil und Gemeinde soll nicht löchrig sein. Und deswegen bist du, bin ich, wir sind wichtig, dass wir in der Gemeinde sind, dass wir dazugehören. Und wir müssen immer wieder vom Neuen fragen, Jesus, wo ist mein Platz in der Gemeinde? Was kann ich tun? Und wenn ich das wirklich so bete, wird Jesus aufzeigen, wo ich mich einbringen kann. Und nicht unbedingt da, wo ich es vielleicht gerne hätte, sondern da, wo ich gebraucht werde. Und wenn wir uns verschiedene Steine mal angucken, ne, da gibt es ja, Stein ist nicht gleich Stein. Da gibt es den Ytongstein. Der ist leicht, aber sehr tragfähig, kann schwere Lasten tragen. Und dann gibt es den klassischen Backstein. Auch für eine Mauer gut, ne? Also ich komme ja aus Schleswig-Holstein, wir haben überall diese schönen Backsteingebäude und Kirchen, herrlich, ne? Und dann gibt es vielleicht so ein Zierstein, um alles ein bisschen aufzuhübschen. Nicht wirklich tragfähig, aber er macht das Ganze wunderschön. Und jetzt ist die Frage, was für ein Stein bin ich denn? Wo kann ich mich einbringen? Bin ich ein Ytongstein, der die Gemeinde trägt? Bin ich ein Backstein für die Mauer? Oder bin ich ein Zierstein, dass ich Gemeinde mit schön mache? und attraktiv mache für Menschen, die hierher kommen. Den richtigen Ort zu finden, um sich einbauen zu lassen. Dass ich einen Zweck erfülle für meinen Herrn, dass ich meine Gaben da einsetze. Und Jesus will uns halt als lebendige Steine in den Tempel Gottes, in die Gemeinde einbauen. Und so ein Tempel Gottes, der ist doch dafür da. Der Tempel früher war die Begegnungsstätte zwischen Gott und den Menschen. Das war der Tempel. Das war das, wo Menschen Gott erleben konnten. Und da gab es halt die Priester. Die Priester, die für die Menschen die Opfer vor Gott gebracht haben. Und so kommt hier Petrus auch zum Schluss und sagt dann, ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Diese Priester im Alten Testament, sie vermittelten zwischen Gott und den Menschen. Und sie brachten Opfer dar. Und wir sind jetzt diese heiligen Priester und Paulus fordert uns auf, geistliche Opfer zu bringen. Aber halt mal, hat Jesus nicht alles getan am Kreuz? Hat er sich nicht geopfert für uns, damit wir keine Opfer mehr bringen müssen? Aber Jesus hat uns das vorgemacht mit seinem Leben. Er hat uns gezeigt, dass er für uns alles niederlegt und hat sich aufgeopfert. Und jetzt können wir unser Leben für ihn einsetzen. Und damit sehen wir, dass wir anders leben dürfen. Wir dürfen das ablegen, sagt Petrus. Wir dürfen alles ablegen, was Gott nicht will. Und wir können im Glauben wachsen, indem wir Gottes Wort lesen. Wir immer wieder zu Jesus kommen. Und sich von ihm in die Gemeinde einbauen lassen und als heilige Priester geistliche Opfer bringen. Das sind die 5 Punkte, die wir heute mitnehmen können. Das ist nämlich gut, zufälligerweise 5 Finger an einer Hand können wir mitnehmen. Ablegen, wachsen im Glauben, zu Jesus kommen, sich einbauen lassen und heiliger Priester Opfer bringen. Und das können wir mit in diese neue Woche nehmen und immer wieder fragen, was ist für mich jetzt dran, Herr? Amen? Amen. Lasst uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus, dass du das Opfer gebracht hast, das uns vor Gott wohlgefällig macht. Wir danken dir, dass du Vergebung gebracht hast, dass du der Weg zum himmlischen Vater bist und dass du uns gebrauchen willst, Herr. Egal, wie jung und wie alt wir sind, ob wir ein Ytongstein, ein Backstein oder ein Zierstein sind, du willst uns einbauen, Herr. Und Herr, wir müssen das nicht aus eigener Kraft machen, sondern du bietest uns dein Wort an, die reine Milch und hilf doch, dass wir wieder so wie ein Baby danach schreien, dass wir uns danach sehnen, dass du unsere Bedürfnisse stillst, Herr. Dass wir das nicht woanders suchen, andere Quellen suchen, Herr, sondern alles bei dir. Danke, dass du der Herr bist, der sein Gebäude hier in Langfeld und in Solingen baut. Danke, dass du der bist, der uns hilft, dass wir in dieser Welt nicht so leben müssen, wie alle Menschen leben, sondern dass wir anders leben dürfen, um auf dich hinzuweisen. Dafür loben und ehren wir dich und wir brauchen deinen guten Heiligen Geist dazu. Amen.